Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Tolles Programm heute. Wir werden unter anderem in einer halben Stunde erfahren, wie Kinder umgehen, wenn sie gebeten werden, Ressourcen zu verteilen. Klingt jetzt hochwissenschaftlich, aber es war ein Experiment, das Wissenschaftler gemacht haben. Die wollten rausfinden, ob Jungs oder Mädchen gleichsam so ein Gefühl für Fairness oder Unfairness haben und wie sie Dinge teilen, die sie teilen sollen. Es geht um die Frage, sind junge Linke Antisemiten, wenn sie pro-palästinensisch sind? Und es geht um die Frage, ob das Trockengebiete in den Savannen, die jetzt entstehen, wo also aus Graslandschaften verholzte Gegenden werden, wie viel das mit dem Klimawandel zu tun hat. Und noch viel mehr. Vor allen Dingen jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Und das könnte Sie interessieren, denn der Buchtitel allein ist schon einer, wo man zugreifen würde. Blümchensex. Die schockierende Wahrheit über das Liebesleben der Pflanzen, so heißt unser Scannerbuch heute zu gewinnen, von Michael Alibi. Wenn Sie das interessiert, erschienen in der Edition Delius, dann sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Ja, das war ein Riesenhit, glaube ich, so 70er, 80er Jahre auf den Tanzflächen, unter anderem im Far Out am Kudamm in Berlin. Aber da kommt Matthias, glaube ich, nicht her. Ne? Morgen, Matthias.
Ja, guten Morgen.
Morgen.
Was? Das ist ja ein Glück. Erst mit angerufen und gleich durchgekommen.
Ja, ist doch schön. Von wo aus rufst du denn an?
Ich rufe jetzt konkret aus dem Prival bei Lübeck an.
Was, bei Lübeck?
Ja.
Das heißt, du hörst uns aber dann über Internet?
Genau.
Die Radio 1 App oder wie machst du das?
Über so eine Streaming-App.
Ah ja, ja super. Wie kommt's denn, Matthias? Ich meine, ihr habt in Lübeck gehabt, tolle Programme. Ihr habt Enjoy da zum Beispiel. Ne?
Na, ich wohne in Hamburg und komme ursprünglich aus Guben. Und
Ach so.
Daher kenne ich Radio 1.
Also Guben, na, wunderbar.
Für Fritz dann Radio 1.
Ach, sehr schön. Ja, man wird ja auch irgendwann erwachsen. Matthias, also danke, dass du bei uns bist. Wir fangen mal gleich an mit der ersten Frage. Da geht es um Gesundheit. Die erste Frage kommt hier.
ADHS-Selbstdiagnosen liegen meistens richtig. Ob ein Kratzen im Hals, ein Husten oder ein geschwollener Knöchel. Wenn wir uns krank fühlen, googeln wir die Symptome. Meistens bringen uns Selbstdiagnosen jedoch nicht viel weiter. Doch Forschende aus Ohio haben eine Ausnahme gefunden. Bei ADHS. Menschen, die sich selbst die Aufmerksamkeitsschwäche ADHS diagnostizieren, liegen damit sehr häufig richtig. Denn zahlreiche Social-Media-Videos über die Aufmerksamkeitsschwäche zeigen den Nutzenden, wie sie echte ADHS-Symptome erkennen können.
Ja, so als Gubner weißt du ja, wie das hier läuft. Du musst drei Fragen richtig beantworten, bevor es den Buchpreis gibt. Ne? Die erste Teilnehmerin hat es immer am schwersten bei uns. Wir sagen, ADHS-Selbstdiagnosen liegen meistens richtig, Matthias.
Ich sage, das stimmt nicht.
Und damit hast du recht. Tatsächlich, die sind eben nicht immer richtig. Aber soziale Medien haben die Aufmerksamkeit für ADHS bei Erwachsenen immerhin steigern können. 25% der US-amerikanischen Erwachsenen, denn oft kommen die Studien ja daher, glauben selbst ADHS zu haben. Wie ist mit dir, Matthias? Hast du das?
Möglicherweise.
Ja, es stimmt nicht. Kann ich dir jetzt sagen. Genau. Wahrscheinlich stimmt es nicht. Hier, guck, hier kommt Frage Nummer 2.
Bleichmittel auf dem Pluto-Mond. Es ist ein allseits beliebter Helfer für strahlend weiße Wäsche. Bleichmittel. Besser gesagt Wasserstoffperoxid. Was uns eher aus dem Badezimmer bekannt ist, hat ein internationales Forscherteam jetzt an einem ungewöhnlichen Ort gefunden. Und zwar auf der Oberfläche von Charon, dem größten Mond des Zwergplaneten Pluto, ganz am Rande unseres Sonnensystems. Übrigens, laut den Forschenden sorgen unter anderem die UV-Strahlung der Sonne und Sonnenwinde dafür, dass Wasserstoffperoxid auf dem Pluto-Mond entsteht.
Das stimmt.
Was? Wie kommst du denn da jetzt so drauf, so spontan und schnell?
Naja, das muss ja eine Studie geben und deswegen denke ich, dass sie das entdeckt haben. Mhm. Sonst würde das ja nicht von euch verarbeitet werden.
Ja, und du hast ja auch wieder recht. Ja, wir wollen auch für alle Astronomen, denn ist nicht heute Nacht lange Nacht der Astronomie? Ich glaube ja, ne? Denn wir wollen für alle Astronomen, wollen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass der Pluto bei uns richtig bezeichnet wurde als Zwergplanet. Denn am 24. August 2006, Pluto ist immer noch sehr traurig darüber, wurde er zurückgestuft zum Zwergplaneten. Ein richtiger Planet ist er nicht mehr. Und es stimmt, es wurde dort Bleichmittel gefunden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass, Quatsch, wo haben wir es denn hier? Hier haben wir es. Auf Charon, dem Pluto-Mond, auch wenig bekannt, konnte mit dem James-Webb-Teleskop nämlich Wasserperoxid und Kohlenstoffdioxid gefunden werden. Und Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Nicht schlecht. Matthias, die entscheidende dritte Frage kommt hier.
Unterschiedlicher Schnabel, gleiche Stimme. Zwitschern, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Nicht unbedingt. Die Schnabelform hat keinen Einfluss auf den Gesang der Darwin-Finken. Diese Finken haben evolutionär unterschiedliche Schnäbel entwickelt. Kurze, kräftige Schnäbel für Körner, lange, dünne Schnäbel für Insekten. Forschende der Universität Massachusetts haben herausgefunden, beide Arten haben trotzdem die gleiche Vogelstimme. Dies führt zu einer häufigen Vermischung beider Gruppen. Also egal, wie der Schnabel gewachsen ist, alle Finken zwitschern gleich.
Stille, Stille bei Lübeck. Sag mal, wohnst du da auf dem Land eigentlich? Ist das ländlich, wo du wohnst?
Ich wohne in Hamburg, mitten in der Innenstadt,
so, okay.
Sternschanze, und mache jetzt gerade eine kleine Wanderung. Mhm. Und springe nachher nochmal ins Wasser.
Okay, gut. Unterschiedlicher Schnabel, gleiche Stimme. Auch die Schnabelform hat keinen Einfluss auf den Gesang der Darwin-Finken, sagen wir, lieber Matthias.
Ich würde sagen, das stimmt nicht.
Und du hast ein sehr gutes Gespür für sowas. Und auch da hast du wieder recht. Tatsächlich, durch die evolutionäre Anpassung der Schnabelform hat sich auch der Gesang der Vögel verändert. Der Vorteil, die verschiedenen Vogelpopulationen paaren sich nicht weiter miteinander. Wenn man einen anderen Schnabel hat, dann nimmt man auch jemanden, der den gleichen Schnabel hat. Ja, so kommt es zu einer genetischen Trennung beider Gruppen und es entwickeln sich verschiedene Populationen. Matthias, vollkommen richtig. Du hast ein tolles Buch gewonnen, auch wieder eins von denen, die ich gerne selber lesen würde. Wo soll man die Zeit dafür nehmen? Blümchen Sex, die schockierende Wahrheit über das Liebesleben der Pflanzen von Michael Allaby. Da geht es genau um das, was der Titel auch schon sagt. Aber ich versuche dir das jetzt nochmal abzunehmen mit diesem Angebot hier.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kennst das Spiel ja, du kannst jetzt aufhören, dann gehört das Buch dir, oder du setzt das Buch aufs Spiel. Und wenn du dann die vierte Frage richtig beantwortest, hast du beides, Abo und Buch, oder beides verloren, wenn die Antwort falsch ist, Matthias. Was darf sein?
Ich gehe auf Risiko.
Wunderbar. Frage Nummer 4.
Christopher Columbus war gar kein Italiener. Christopher Columbus, berühmter Entdecker und Seefahrer aus Italien. Oder? Falsch. Forschende der Universität Granada haben anhand von DNA-Proben Columbus' Herkunft zurückverfolgt. Dabei stellten die spanischen Forschenden fest, sowohl Columbus als auch dessen Sohn haben eine jüdisch-spanische Herkunft. Columbus selbst versuchte das schon zu Lebzeiten zu verschleiern. Der Entdecker stammt also aus dem spanischen Mittelmeerraum und nicht aus Norditalien.
Oh. Oh. Giorgia Meloni hört jetzt zu in Italien. Ne?
Da habe ich nicht richtig zugehört. Also ich habe irgendwas mitgekriegt, dass da irgendwas war. Irgendwie in den letzten zwei Wochen. Ich sag, das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher. Also irgendwie, ich hatte irgendwie im Hinterhör gehört, dass sie da irgendwas veröffentlicht hatten, aber was, das weiß ich nicht mehr.
Das ist gut, dass du gehört sagst und nicht gelesen, denn Radiohören macht tatsächlich schlauer, denn auch diese Frage hast du wieder richtig beantwortet. Ja. Glatter Durchmarsch. Wunderbar, lieber Matthias. Tatsächlich, die DNA-Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kolumbus eine spanisch-jüdische Herkunft hat. Dabei wurde lange angenommen, dass er aus Genua stammt, aus Norditalien. Das ist aber wahrscheinlich falsch. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass die nach 600 Jahren immer noch die Möglichkeit haben, DNA-Proben auszuwerten. Unglaublich, oder? Was heute geht. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, Matthias, herzlichen Glückwunsch. Mach dir einen schönen Tag in Hamburg, ne?
Danke, danke.
Komm uns mal wieder besuchen.
Ja. Ja,
komm uns mal wieder besuchen im Brand zu Weihnachten. Alles klar, gut. Dann kannst du auch wieder hier über die Antenne Radio 1 hören. Ne? Danke fürs Mitmachen, Matthias.
Und ja, danke.
Ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Ja, ich bleib in der Leitung.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Na sowas, da passt ja die Musik zum Thema. Das sind Phoenix mit Too Young. Ich habe neulich in einem der immer sehr schlauen Bücher von Jens Balzer einen Ausdruck gelernt, den ich nicht kannte, und zwar Differenzfeminismus. Ja, der Differenzfeminismus geht von einem natürlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen aus. Alice Schwarzer hat das mit dem Begriff der kleine Unterschied auf den Punkt gebracht. Das hören natürlich diejenigen aus der Judith Butler-Fraktion nicht gern. Für die gilt frei nach Simone de Beauvoir, du wirst nicht als Frau geboren, du wirst zur Frau gemacht. Schauen wir mal, zu welcher Seite die folgende Studie tendiert. Dem Sinn für Fairness und Unfairness bei Kindern ist an der Uni Düsseldorf der Professor für vergleichende Psychologie Tobias Kalentscher nachgegangen. Herr Kalentscher, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben Kinder beobachtet im Alter zwischen 3 und 8 Jahren. Die sollten teilen spielen. Wie haben Sie da die Rollen verteilt?
Also wir haben die Rollen erstmal zufällig verteilt, aber natürlich zufällig im Sinne von, wer Entscheidungen trifft und wer Empfänger ist. Nicht zufällig waren die Geschlechterzuteilungen, das hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Wir hatten uns angeschaut, wie Jungen und wie Mädchen teilen, also wie sie teilen und wie deren Fairness-Präferenzen sind, also was sie für fair und unfair empfinden.
Und was genau haben Sie da gemacht? Was sollten die teilen, die Kinder?
Wir hatten Sticker genommen.
Aufkleber?
Smiley-Sticker. Mhm. Genau, Aufkleber, die auch schön fanden. Darüber haben die sich gefreut. Und die Kinder sollten Entscheidungen treffen über verschiedene Sticker-Verteilungen. Also zum Beispiel, eine Verteilung war eine faire Verteilung. Also jedes Kind bekam einen Sticker. Es waren immer 2 Kinder, die zusammengespielt hatten. Und wenn ein Kind eine faire Verteilung gewählt hatte, dann hatte jedes dieser beiden Kinder einen Sticker bekommen. Es gab aber auch unfaire Verteilungen. Zum Beispiel war es so, dass in einer Verteilung ein Kind einen Sticker bekommen hatte, das andere Kind aber keinen Sticker. Also das Kind sollte sich entscheiden, bekommen beide einen Sticker oder bekomme nur ich einen Sticker. Das war eine mögliche Verteilung. Oder eine andere Variante war, wie gesagt, die faire Verteilung oder eine Möglichkeit, wo das entscheidende Kind einen Sticker bekommt und das andere Kind 4 Sticker, also mehr Sticker bekommt.
Das ist beim Hören schwer nachzuvollziehen, aber ich ahne, was Sie meinen. Sie haben dann noch extra Komplikationen eingeführt, oder?
Genau, wir haben noch Kosten manipuliert. Also wir nennen das Kosten. Kosten bedeutet, die faire Verteilung war immer 1 Sticker für jedes Kind. Dann gab es aber die Möglichkeit, dass das Kind, das die Entscheidung trifft, mehr Sticker erhalten kann, wenn das andere Kind entweder schlechter dran ist, also zum Beispiel 2 Sticker, ich bin das entscheidende Kind, 2 Sticker für mich und der andere bekommt gar nichts, oder 2 Sticker für mich und der andere bekommt 4 Sticker, also noch mehr, als ich habe. Also faire Verteilung oder ich bekomme mehr, aber dafür kriegt der andere entweder gar nichts.
Okay, gut. Was ist bei rausgekommen? Wissen Kinder in dem Alter bereits, was fair ist und was unfair ist, oder fängt das erst ab einem bestimmten Alter an?
Sowohl als auch. Also man hat ja in dieser etwas komplizierten Verteilung der Sticker schon herausgefunden, dass wir verschiedene Dinge da manipuliert haben. Unter anderem haben wir die Richtung der Unfairness oder der Ungleichheit manipuliert. Damit ist gemeint, also bei der fairen Verteilung kriegen alle immer das Gleiche. Aber unfair heißt, ich bin schlechter dran als jemand anders. Eine Möglichkeit der Unfairness. Oder ich bin besser dran als jemand anders. Andere Art der Unfairness. Mhm. Und Kinder sind sehr schnell dabei. Also auch sehr kleine Kinder merken sofort, wenn sie schlechter dran sind als andere. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, der kennt das auch. Die Diskussionen, aber der Felix, der hat aber mehr Eis bekommen als ich oder der darf länger Fernsehen als ich. Also Kinder merken relativ schnell, wenn sie schlechter dran sind als andere oder wenn andere besser dran sind als sie. Also diese Art der Abneigung gegen Unfairness, das entwickelt sich recht früh. Was sich später entwickelt, ist die andere Art der Abneigung gegen Fairness, nämlich wenn man selber besser dran ist als andere oder andere schlechter sind, dargestellt sind als ich. Und das als unfair zu bewerten und entsprechend darauf zu reagieren, also zum Beispiel zu teilen. Mhm. Wenn ich merke, jemand anders hat weniger als ich und ich teile dann entsprechend das, was ich mehr habe, das entwickelt sich später erst bei Kindern.
Was meinen Sie mit entwickelt? Also gehören Sie zu denen, die sagen, wir werden mit so einem Gerechtigkeitsgefühl geboren oder ist das angelernt? Ist das sozusagen sozial gewollt?
Also das, was ich gerade beschrieben hatte, haben wir gefunden. Das war aber eigentlich eine Replikation von dem, was bereits andere auch schon beschrieben hatten. Mhm. Also das war gar nicht das Neue an unserer Studie. Die Frage, ist das jetzt geboren oder anerzogen, das können wir auf Basis unserer Daten nicht beantworten. Ich kann also nur spekulieren, aber ich glaube, da kann man relativ viel zu sagen. Also es ist sicherlich eine Kombination aus beidem. Mhm. Also sowohl Anlage als auch Umwelt. Anlage sind genetische Voraussetzungen. Also zum Beispiel ist die Entwicklung dieser Unfairness-Abneigung, die ich gerade beschrieben hatte, die geht einher mit der Entwicklung von der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, mhm, oder von Theory of Mind, also dass man sich in eine andere Person hineinsetzt. Und das sind Hirnmechanismen, die sich erst im Laufe der Kindheit entwickeln.
Verstehe.
Und damit geht das einher.
Gibt's gibt's Geschlechterunterschiede zwischen Jungs und Mädchen?
Ja, also das war der Kern unserer Studie. Wir hatten uns Geschlechterunterschiede angeguckt. Und wir konnten erstmal das vielleicht gängige Geschlechterstereotyp bestätigen tatsächlich, dass Jungs eher kompetitiv sind, also eher darauf bedacht sind, ihren eigenen Vorteil zu maximieren, selbst wenn das bedeutet, dass andere schlechter dastehen. Und Mädchen eher andersrum sind, also sensibel dafür sind, wenn andere schlechter gestellt sind und entsprechend bereit sind zu teilen. Das haben wir gefunden. Aber was wir auch gefunden hatten, also insofern ist es eigentlich Stereotyp, was wir aber auch gefunden hatten, und das ist eine so die Kernaussage unserer Studie, dass das so ganz nicht stimmt, zum Glück, was ich gerade gesagt habe. Also wir hatten uns gefragt, ob sich die Fairness-Einstellungen der Kinder nur mit ihrem eigenen Geschlecht ändert oder mit einem eigenen Geschlecht zu tun haben oder ob es sich vielleicht ändert mit dem Geschlecht der Person, mit der sie zu tun haben. Mhm. Also ob Jungs tatsächlich immer anderen nichts gönnen oder ob es vielleicht bei anders ist, wenn das Geschlecht des anderen Kindes, mit dem sie zu tun haben, männlich oder weiblich ist, also ob sie mit Jungen oder Mädchen zu tun haben. Und da haben wir tatsächlich gefunden, das Geschlecht des anderen Kindes, das spielt tatsächlich eine Rolle.
Also mit Jungs wird es nicht geteilt, lese ich in Ihrer Studie.
Genau, also richtig, ja.
Aber mit Mädchen
also,
schon.
Wenn das Empfängerkind dieser Stickerverteilung, wenn das ein Junge war, mit dem wurde tatsächlich generell weniger geteilt. Und zwar, das galt für Jungs und Mädchen genauso.
Ja.
Das heißt,
Als Junge muss ich sagen, wir sind halt immer benachteiligt. Ich sage herzlichen Dank für diese Studie hier, dem Professor für vergleichende Psychologie, Tobias Kalentscher von der Uni Düsseldorf. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio
1. Ja, sehr gerne.
Danke Ihnen. Schönes Wochenende.
Danke.
Manchmal, denke ich, fragen Sie sich doch auch, was ist eigentlich dran an alten Redewendungen? Also sowas wie, du hast ein Gedächtnis wie ein Elefant. Ich sage dann immer, zum Glück habe ich nicht so einen Hintern. Aber stimmt das mit dem Elefantengedächtnis? Fragen wir Christine Böhmer, die hat das gerade untersucht. Sie ist Professorin für Zoologie und Funktionsmorphologie der Vertebraten an der Uni Kiel. Frau Böhmer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Es geht auf die Mittagszeit zu. Schieben Sie heute auch wieder einen schönen Vertebraten in den Ofen? Oder was ist das?
Genau, Vertebraten ist der Fachbegriff für Wirbeltiere. Also wir fokussieren uns in unserer Forschung auf Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Vögel.
Tiere mit Rückgrat also. Von Elefanten weiß man aus Anekdoten, dass sie ein gutes Gedächtnis haben. Das ist sprichwörtlich. Aber wie gut war das bislang dokumentiert und bewiesen?
Also grundsätzlich weiß man viel über das Gehirn des Elefanten, weil die haben zwar ein ungefähr dreimal so großes Gehirn wie der Mensch, die Größe allein sagt jetzt nicht viel über das Gedächtnis eines Lebewesens, aber die Anzahl, Dichte und Vernetzung der Nervenzellen ist da entscheidend. Und das ist von verschiedenen Kollegen gut untersucht worden. Und wir wissen auch, dass Elefanten sich sehr gut in ihrer Umgebung, an Wasserstellen und auch an ihre Artgenossen erinnern können.
Und jetzt haben Sie was ganz Spezielles untersucht, nämlich die Frage, also wirklich ein schöner Titel Ihres Artikels, zeigen afrikanische Savannenelefanten ein interspezifisches soziales Langzeitgedächtnis für ihre Zoowärter? Sagen Sie es nochmal in Ihren Worten. Was genau wollten Sie rausfinden?
Genau, das Ziel von unserer Studie war jetzt, das erste Mal herauszufinden, ob dieses lange oder dieses sprichwörtliche Gedächtnis der Elefanten sich auch auf andere Arten bezieht. Also können sich Elefanten auf Menschen, also das, dieses Interspezifische bedeutet, also zwischen verschiedenen Arten erinnern. Funktioniert das also auch zwischen Elefant und Mensch?
Und was heißt soziales Langzeitgedächtnis?
Dass es auf andere Lebewesen sich bezieht. Also die Elefanten leben ja in Herden und sind soziale Tiere, sind da also auch auf solche sozialen Fähigkeiten angewiesen. Und
wie haben Sie das getestet?
Den Versuchsaufbau und vor allem das Finden von geeigneten, ich sag mal, Studienteilnehmern, das ist ganz klar dem herausragenden Engagement unseres ehemaligen Studenten und Hauptautors der Studie, Martin Krenzlin, zu verdanken. Der hat das im Rahmen seiner Bachelorarbeit, die ich betreut habe, hat er Bibi und Panya, zwei Elefanten, ausfindig gemacht, die jetzt aktuell im Serengeti-Park in Hodenhagen sind und vorher im Berliner Tierpark waren. Mhm. Und gleichzeitig standen auch die ehemaligen Berliner Tierpfleger für unsere Studie zur Verfügung. Und dann haben wir mithilfe einer Porträtaufnahme, einer Stimmprobe und einer Geruchsprobe von diesen ehemaligen Tierpflegern den Elefanten zur Verfügung gestellt und geschaut, interessieren sie sich mehr für diese Reize von bekannten Personen oder von unbekannten Personen.
Mhm. Wie erkennen Elefanten denn ihre Pfleger? Visuell an der Stimme oder am Geruch?
Also was auch unsere Studie bekräftigt hat, ist der Geruchssinn sehr wichtig für die Elefanten. Also das wusste man auch vorher, dass dieser Sinnesreiz bei den Elefanten sehr gut ausgeprägt ist. Sehen ist, die Sehfähigkeit der Elefanten ist eher geringer. Also es geht vor allem über den Geruch.
Nun sind, wie heißen die beiden, Bibi und Tanja?
Bibi und Panya.
Bibi und Panya, nun sind die ja, glaube ich, schon seit wie lange, 13 Jahren nicht mehr in Berlin, ne?
Richtig, genau. Und das war perfekt, um zu testen, ob diese Reize, diese Proben, die wir ihnen dann vorgesetzt haben, immer eine bekannte und eine unbekannte Person, ob das eine oder das andere mehr Interesse bei den Tieren hervorruft. Und unser Student Martin Krenzlin hat das Ganze dann aufgenommen mit Videoaufnahmen und die dann statistisch ausgewertet und konnte herausfinden, dass vor allem der Geruchsreiz statistisch signifikante Ergebnisse geliefert hat und sich die Tiere da wesentlich mehr dafür interessiert haben, woraus wir dann rückschließen, dass die Tiere sich tatsächlich an ihre ehemaligen Tierpfleger erinnert haben.
Nun haben Sie ja nicht gerade eine große Masse an Zoo-Elefanten untersucht, sondern nur zwei, also Bibi und Panya. Schmälert das den Aussagewert der Studie?
Man muss ganz klar sagen, dass das natürlich keine große Anzahl an Versuchstieren ist. Das liegt einfach auch an der Verfügbarkeit von geeigneten Elefanten und vor allem den ehemaligen Tierpflegern, dass die natürlich auch mitmachen wollen und können. Aber trotzdem sind unsere Daten robust und geben eindeutige Hinweise auf die Gedächtnisleistung der Elefanten. Zukünftig möchten wir das natürlich gern mit einer größeren Anzahl an Individuen noch absichern.
Also das Langzeitgedächtnis von Elefanten einmal mehr jetzt belegt. Sie können sich an ihre Zoopfleger erinnern, zumindest an den Geruch. Christine Böhmer war das, Professorin für Zoologie und Funktionsmorphologie der Vertebraten an der Uni Kiel. Frau Böhmer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende und trörö.
Dankeschön, gleichfalls.
Ich war neulich Urlaub machen auf einer winzigen Kykladeninsel in Griechenland. Keine 1000 Einwohner, viel Natur mit Meer drumherum. Beim Wandern wollten wir uns dann ausruhen, buchstäblich am äußersten Rand der Insel. Wirklich kein Mensch weit und breit. Und dann drehe ich mich um und da steht auf einem der mächtigen Felsen, aufgesprüht in Rot mit großen Buchstaben, Free Gaza. Ja, um es mit Deichkind zu sagen, in der Natur wirst du ganz langsam verrückt und plötzlich wünschst du dich so sehr zum Hermannplatz zurück. In Berlin, Sie wissen das, vergeht kein Tag ohne das, was man pro-palästinensische Demo nennt und von dem die Berliner Innenministerin Iris Spranger von der SPD sagt,
hinter der vermeintlichen Palästina-Solidarität, mit der einige Versammlungen angemeldet wurden, wurde vor allem Antisemitismus und der Hass auf Israel offenbar. Diese Welle des Antisemitismus hinterlässt Spuren und beeinflusst das Sicherheitsgefühl jüdischer Menschen in Berlin massiv.
Und was Juden besonders kränkt dabei, ist die Tatsache, dass da so viele aus der politisch linken Akademikerszene dabei sind. Sind das nun alles Antisemiten? Die Uni Mannheim gibt darauf Antworten in einer Studie des Migrationssoziologen Professor Dr. Marc Helbling. Helbling, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie konnten nachweisen, der antizionistische Antisemitismus ist bei jungen und mittelalten Linken tatsächlich am stärksten ausgeprägt und zwar noch höher als bei gleichaltrigen Rechten. Habe ich das richtig zitiert?
Das ist richtig so, wobei man auch sagen muss, dass der Unterschied zwischen rechts und links in der Altersgruppe relativ gering ist. Also es ist zwar höher, aber der Unterschied ist nicht so groß wie beim traditionellen Antisemitismus, wo es umgekehrt ist, wo er bei den Rechten höher ist, aber eben dann auch viel höher als eben Antizionismus unter Linken zum Beispiel.
Und dennoch geben Sie dem jungen linken Akademikermilieu in der gleichen Studie, ich nenne das jetzt mal einen Persilschein, und sagen, diese Gruppe junger studierter Linker sei die am wenigsten antisemitisch eingestellte Gruppe in Deutschland. Was stimmt denn nun?
Ja, insgesamt kann man eben über diese zwei Formen, weil man das ja immer zusammen betrachten muss, sagen, dass in der Alters- und Bildungs- und politischen Gruppe das eben weniger ausgeprägt ist als in anderen Altersschichten oder politischen Gruppen. Was aber gleichzeitig, muss man auch immer wieder sagen, nicht heißt, dass es dort keinen Antisemitismus gibt, weil auch dort, auch wenn es gering ist, gibt es natürlich eine gewisse Anzahl von Personen, die antisemitisch eingestellt sind.
Also wenn jetzt die gleiche Gruppe im antizionistischen Antisemitismus führend ist und die gleiche Gruppe ist diejenige, die am wenigsten traditionellen Antisemitismus hat, sind sie dann Antisemiten oder nicht?
Es gibt einen Anteil unter jungen Linken, die antisemitisch sind, aber insgesamt ist halt der Anteil viel geringer als unter Rechten.
Ob das ein Widerspruch ist, kein Antisemit zu sein und trotzdem lautstark Gaza-Völkermord zu rufen, das wollen wir klären nach dieser Musik von Rubble Bucket, der Titel Rattlesnake. Rattlesnake von Rubble Bucket bei den Profis auf Radio 1. Weiter zu Gast bei uns der Sozialwissenschaftler Professor Dr. Marc Helbling von der Uni Mannheim mit einer Studie, in der dem jungen linken akademischen Milieu bescheinigt, die am wenigsten antisemitische Gruppe in Deutschland zu sein. Helbling, schauen wir mal auf die Methode, mit der Sie das gemessen haben. Da mussten Ihre Probanden Aussagen zustimmen oder ablehnen. Zum Beispiel, die Juden haben zu viel Einfluss in der Welt oder Juden sind mehr hinter Geld her als andere Menschen. Oder Juden sprechen nur über den Holocaust, um ihre politische Agenda voranzutreiben. Das sind ja typische Nazi-Sprüche. Wundert Sie das, dass linke Akademiker sowas ablehnen?
Nicht unbedingt. Also natürlich haben wir erwartet, das sind traditionell eher rechte Parolen. Aber trotzdem, wird natürlich, wenn jetzt immer wieder über das Antisemitismus im linken Lager gesprochen wird, muss man ja trotzdem mal hinschauen, inwiefern es eben doch negative Einstellungen gegenüber Juden und Jüdinnen überhaupt gibt.
Und auf der anderen Seite der Skala findet sich die gleiche Gruppe und da ist sie führend im antizionistischen Antisemitismus. Wie definieren Sie den?
Ja, Antizionismus bedeutet, dass man zum Beispiel Israel das Existenzrecht abspricht oder Juden, Jüdinnen generell verantwortlich macht weltweit für die Politik von Israel oder auch eben quasi doppelte Standards anwendet und Jüdinnen und Juden verantwortlich macht für Israel, aber andere Gruppen dann nicht für die Politik deren Ländern.
Aber Antisemitismus ist es dann trotzdem, auch wenn man so denkt.
Genau, das sind einfach zwei unterschiedliche Dimensionen von Antisemitismus.
Was Sie noch nachweisen konnten in der Studie ist, bei dieser jungen linken Gruppe ist die Palästina-Solidarität am größten. Also die Solidarität mit einem, ja, kann man sagen, radikal religiös geprägten Staatsgebilde, mit antidemokratischen Strukturen, der Terrorgruppen fördert, frauenfeindlich, queerfeindlich. Das widerspricht ja allen Diversitätswünschen der linken Szene in Deutschland. Wie erklären Sie sich das?
Also da muss man noch genauer hinschauen, was wir gefragt haben. Also wir haben einerseits gefragt, haben Palästinenser ein Recht auf einen eigenen Staat oder werden Palästinenser von Israel seit Jahrzehnten unterdrückt? Das waren zwei zentrale Fragen. Dann gibt es noch die Frage, sind palästinensische Terroristen Freiheitskämpfer? Und bei den ersten zwei Fragen sehen wir relativ viel Unterstützung. Bei der letzten, ob das Freiheitskämpfer sind, generell sehr wenig. Also das muss man auch mal unterscheiden. Und das heißt noch lange nicht eben, dass man für die Hamas ist. Also eben, wenn man sehr links eingestellt ist und für Hamas ist, das ist natürlich schon ein Widerspruch, würde ich sagen. Aber das muss man eben noch unterscheiden zur Frage, ob Palästinenser an sich zum Beispiel das Anrecht auf einen eigenen Staat haben.
Mhm. Also wenn Sie die Studie selber zusammenfassen würden in einer Schlagzeile, wie könnte die lauten?
Ja, das ist eben, dass Menschen, die für einen palästinensischen Staat sind, für die Unterstützung von Palästinensern sind oder auch die Angriffe von Israel kritisch sehen, nicht unbedingt antisemitisch sind. Auch wenn es, da muss man natürlich immer wieder sagen, es unter den Protesten, Besetzungen, die wir im letzten Jahr beobachtet haben, natürlich ganz viel Antisemitismus gibt. Aber diese Proteste, Besetzungen an Universitäten sind eben nicht unbedingt repräsentativ für die ganze Studierendenschaft oder für Personen jungen Alters im linken politischen Spektrum.
Zu seiner neuen Studie der Mannheimer Migrationssoziologe Professor Dr. Marc Helbling bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schönes Wochenende. Die menschgemachte Klimakrise verändert unsere Mutter Erde. Die Wissenschaft sieht dafür immer mehr Belege. So ändert sich zum Beispiel der Bewuchs in bislang grasdominierten Ökosystemen, also auf gut Deutsch, wo früher Gras gewachsen ist, da wachsen heute häufiger Gehölze. Warum das so ist und welche Folgen das haben kann, das hat Anja Lindstetter erforscht. Sie ist Professorin für Biodiversitätsforschung und spezielle Botanik an der Uni Potsdam. Frau Lindstetter, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Und vor allem sind Sie Teil eines globalen Forschungsnetzwerks mit 92 Versuchsstandorten auf 6 Kontinenten. Und das hat gemeinsam festgestellt, an vielen Orten wächst kein Gras mehr. Was wächst denn stattdessen?
Das sind Versuchsstandorte in Trockengebieten, die ja wirklich häufig Grasländer sind oder Savannen mit einem offenen Baumbestand. Und diese Bäume und Büsche haben Überhand genommen. Das heißt, statt Gräsern haben wir dort wirklich einen dichten Bewuchs von Büschen und Bäumen.
Hm. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Speichern Gehölze nicht CO2 viel besser als Gräser?
Die Gehölze an sich speichern tatsächlich deutlich besser CO2 in ihrem Holz. Aber die Gräser haben den großen Vorteil, dass sie viel besser Kohlendioxid im Boden anreichern. Und deswegen sind grasdominierte Trockengebietsökosysteme tatsächlich die besseren Kohlenstoffspeicher.
Wenn nun das Gras verschwindet, was für Folgen hat das?
Zunächst hat es natürlich den schon gerade geschilderten Effekt, dass die Kohlenstoffspeicher langfristig zurückgehen. Das heißt, diese Trockengebiete sind nicht mehr so gute Speicher wie früher. Und es hat auch einen ganz unmittelbaren Effekt für die lokalen Menschen vor Ort, für die Landwirte, für die ländlichen Gemeinschaften, weil dort nämlich im Wesentlichen Viehwirtschaft betrieben wird. Und die meisten Tiere, die meisten Rinder zum Beispiel, die brauchen einfach Gras zum Fressen.
Die können keine stacheligen Büsche fressen. Nun kann ja keine Klimakonferenz das Verholzen der Savannen verbieten. Aber können Sie erklären, wie es zu diesem Prozess kommt? Warum?
Das hat mehrere Gründe. Ein Grund können wir tatsächlich auch mit der Reduktion der Treibhausgase direkt angreifen, nämlich der Kohlendioxid wirkt als Dünger für Pflanzen und besonders guter Dünger ist Kohlendioxid für Bäume und Sträucher im Vergleich zu den Gräsern. Das liegt an ihrem anderen Weg, Photosynthese zu machen. Und der zweite große Effekt ist, dass tatsächlich ein trockenes Klima häufig auch die Bäume und Büsche fördert. Das heißt, die Treibhausgasemissionen haben sozusagen einen doppelt negativen Effekt dafür, dass wir inzwischen viel mehr Bäume und Sträucher in diesen Trockengebieten haben.
Mhm. Welche Faktoren sind denn die entscheidenden?
Das ist etwas, was wir wirklich in unserer Studie herausgefunden haben und was uns auch überrascht hat. Wir hatten tatsächlich gedacht, dass Unterschiede im Klima, die wir durch den Vergleich dieses riesigen Datensatzes herausarbeiten konnten, dass die wichtigste Rolle spielen. Das ist aber nicht der Fall. Interessanterweise kommt es auch sehr stark darauf an, wie stark vor Ort beweidet wird und welche Tiere auch beweiden.
Warum? Welche Rolle spielen da die Tiere?
Die Tiere haben ja unterschiedliche Präferenzen, was sie fressen. Das hatte ich am Anfang schon kurz angesprochen. Kühe zum Beispiel, die fressen sehr gerne Gras. Das sind Grasfresser. Andere Tiere, insbesondere die Ziegen, aber auch viele natürlich dort vorkommende Tierarten, wie zum Beispiel Giraffen, die fressen tatsächlich lieber Blätter von Bäumen. Und die sind natürlich viel besser in der Lage, dann die Bäume und Büsche zurückzuhalten oder zurückzudrängen.
Nun kann man ja den Bauern aber auch nicht sagen, baut mehr Giraffen an sozusagen. Also geht in die Giraffenzucht, weil von denen könnt ihr ja keine Milch und kein Fleisch kriegen. Ne?
Es gibt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man einfach die Herden gemischter gestalten und damit auch näher dran, was früher dort vor Ort gelebt hat. Das war immer eine Mischung aus Grasfressern und Blattfressern. Das heißt, wenn man einfach nicht nur reine Rinderherden hat, sondern auch einfach Ziegen dazu nimmt, das würde schon einen wichtigen Effekt machen. Und tatsächlich gibt es zum Beispiel im südlichen Afrika, wie in Namibia, wo ich forsche, auch Bemühungen, tatsächlich wieder mehr Blattfresser im System zu halten, im Ökosystem zuzulassen. Das hat den Nebeneffekt, die geben natürlich keine Milch, diese Giraffen, aber man kann zum Beispiel Fototouristen, also Touristen auf seine Farm locken oder in das Gebiet holen, die dann sozusagen diese natürlichen Ökosysteme mit ihrer vielfältigen Tierwelt anschauen können. Also da gibt es schon Möglichkeiten der Kombination.
Ganz neu erschienen diese Studie zur Verholzung von Graslandschaften von Anja Lindstetter, Professorin für Biodiversitätsforschung und spezielle Botanik an der Uni Potsdam. Frau Lindstetter, danke, dass Sie bei uns waren im Programm von Radio 1.
Sehr gerne.
Schönes Wochenende.
Ja, Ihnen auch. Danke Ihnen auch.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Die langen Nächte geben sich sozusagen die Nacht in die Hand. Lange Nacht der Wissenschaften, der Museen, heute lange Nacht der Astronomie. Erstmals bundesweit, was für uns ganz schön ist, weil viele Berliner und Brandenburger Radio 1 ja mitnehmen, nach wo auch immer es sie hin verschlagen hat. Was sie erleben können auf der langen Nacht der Astronomie heute, das kann uns Tim Florian Horn verraten, der Vorstand der Stiftung Planetarien Berlin. Herr Horn, guten Morgen.
Guten Morgen.
Viele kennen die Gebäude, waren aber vielleicht noch nie drin in so einem Ding. Was war nochmal ein Planetarium?
Ein Planetarium ist eine Halbkugel, eine Kuppel, in die Sterne hineinprojiziert werden, den Himmel nachmachen, damit wir ihn erklären können. Übrigens eine Erfindung aus Jena vor genau 100 Jahren, was wir auch derzeit groß feiern.
Mhm. Warum muss man dafür eine künstliche Kuppel haben und guckt nicht direkt ins Himmelszelt?
Naja, in Europa, ich würde mal sagen, das Wetter ist uns immer nicht ganz so zuträglich und wir können mit diesem Planetarium auch Himmelsphänomene nachmachen, die man eben nicht mit bloßem Auge sehen kann. Wir können mittlerweile zu schwarzen Löchern fliegen, wir können zeigen, wie Sterne entstehen, Sterne ihr Leben beenden und das komprimiert in der Stunde, ohne dass man auf die Nacht warten muss. Warm und trocken kann man dabei auch noch sitzen.
Aber Sie haben ja auch ein Fernrohr, das nach außen guckt, ne? Hätte ich damit die letzten Tage C2023A3 zu Xinjiang Atlas sehen können, den Kometen?
Ja, wir haben ihn fleißig beobachtet, wobei natürlich auch so ein bisschen, weil er ja tief am Horizont steht, die Gebäude und Bäume in der Stadt ein bisschen stören. Aber heute bei der langen Nacht wollen wir das probieren, denn wir haben ja nicht nur die Planetarien, die beiden in Berlin, nicht nur die beiden Volkssternwarten oder auch noch aufblasbare Planetarien, sondern ganz, ganz viele sehr aktive Amateurastronominnen und Amateurastronomen in Vereinen organisiert. Die kommen heute Abend zum Zeiss Großplanetarium und bringen ihre Teleskope mit. 2030 werden also bereitstehen.
Und die lassen mich da auch ran. Also ich meine, ab 17 Uhr geht's los. Ich könnte mir vorstellen, es wird voll. Was muss ich mitbringen? Muss ich immer einen Fünfer in der Tasche haben, damit ich mal durchgucken darf?
Nee, alles kostenlos natürlich, weil wir wollen ganz groß unsere Faszination am Sternenhimmel weitergeben. Es ist ja eine Wissenschaft, bei der man selbst aktiv werden kann. Also bei der Chemie zum Beispiel, wenn man sich dafür interessiert, kann man zu Hause eher schlecht ein ganzes Labor aufbauen. Aber wenn man sich für Sterne und Planeten interessiert, können Sie selber beobachten, selber Daten beisteuern und an der Forschung teilnehmen.
Was kann ich als Hobbyastronom denn von der Erde aus erkennen, wenn ich ein, sagen wir mal, normales, handelsübliches Teleskop mir kaufe?
Sehr schön sind natürlich Planeten zu beobachten. Gerade beim Saturn steuern wir auf die Zeit zu, dass wir auf die Kante des Rings gucken. Oder beim Jupiter kann man von Nacht zu Nacht verfolgen, wie schon die größten Monde Io, Europa, Ganymed und Callisto ihre Position zum Planeten verändern. Man kann die Atmosphäre, die Wolkenbänder beobachten. Man kann Doppelsterne sehen, kann Galaxien aufnehmen, Nebel, aus denen Sterne entstehen, selber fotografieren und das sogar aus der Stadt heraus.
Kann ich denn auch die ISS sehen und sind die Teleskope so gut, dass ich womöglich sogar das Weiße im Auge der Kosmonauten sehen kann?
Die sind nicht schnell genug. Die Raumstation geht so schnell über den Himmel, die ist ja innerhalb von Minuten einmal über den ganzen Himmel gezogen und die Teleskope, die so handelsüblich gebaut werden, sind eher dazu ausgerichtet und ausgelegt, dass man die langsame Venus oder einen Stern am Himmel verfolgen kann. Da muss man schon mit ordentlich Technik aufwarten.
Also heute ab 17 Uhr Zeiss Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80. Wie sieht es bundesweit aus? Erstmals bundesweit, wie viele Standorte machen da mit?
In Ergänzung auch zum Astronomietag von der Vereinigung der Sternfreunde sind wir mittlerweile bei 60 Standorten, an denen verschiedene Sachen stattfinden. Ob das am Effelsberg ist, dass man sich das große Radioteleskop angucken kann, oder es geht um Mikrometeoriten in Essen oder in Bochum, auch am Planetarium. Also an vielen, vielen Orten wird heute der Astronomie gefrönt.
Also die lange Nacht nicht nur im Planetarium, im Zeiss Großplanetarium in Berlin, sondern an ganz vielen Orten zur langen Nacht der Astronomie aufgeklärt. Darüber hat uns Tim Florian Horn, er ist der Vorstand der Stiftung Planetarien Berlin. Herr Horn, herzlichen Dank. Was wünscht man sich unter Astronomen?
Wenig Wolken natürlich.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Sunny.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Rauchen lässt das Gehirn schrumpfen. Rauchen ist nicht nur schädlich für unsere Lunge, sondern für viele Organe unseres Körpers, sogar für das Gehirn. Das schrumpft nämlich durchs Rauchen. Der Schaden am Gehirn kann nicht rückgängig gemacht werden, denn der Konsum von Tabak beschleunigt den natürlichen Alterungsprozess. Es sind sowohl die grauen Zellen als auch die weiße Substanz im Gehirn davon betroffen. Das Schrumpfen des Gehirns hängt davon ab, wie viel und wie lange die Person tatsächlich raucht.